Was gibt dir im Leben Orientierung? Das ist eine spannende Frage am Anfang von so einem neuen Jahr, oder? Finde ich zumindest. Ein neues Jahr schreit ja geradezu immer danach, oder so dieser Anfang, sich darüber nochmal Gedanken zu machen, wo will ich eigentlich hin, wo komme ich her, was ist im letzten Jahr so passiert, an Guten und Schlechten und was sind die Wünsche, die ich habe für das nächste Jahr. Deshalb diese Frage, was gibt dir im Leben Orientierung, wonach richtest du dein Leben aus? Wenn du auch an alle Chancen und an alle Herausforderungen denkst, die im neuen Jahr vielleicht auf dich warten, alle Entscheidungen, die du zu treffen hast. Was gibt dir Orientierung? Worauf hörst du? Ist es vielleicht deine Intuition? Dein Bauchgefühl? Es gibt ja viele Menschen, die das für einen sehr hohen Form der Orientierung halten, einfach so drauf zu hören, was sagt mir mein Bauchgefühl. Manche Leute fragen auch andere Menschen gern um Rat. Vielleicht gehörst du dazu, dass du deine Eltern um Rat fragst oder deinen Partner, deine Partnerin oder Freunde. Oder dann gibt es auch sicherlich viele, viele Menschen, die gar nicht sagen könnten, was ist denn mein konkreter Anhaltspunkt für meine Orientierung? Ich denke, da gehören viele Rheinländer dazu, die sich sagen, es hätte noch immer Jort gegangen. Ne? Also so dieses Motto, einfach mal so gucken, was der Tag so bringt oder das Jahr in diesem Fall. Was es auch immer für dich ist, was die Orientierung gibt. Ich finde die Frage nicht nebensächlich, das ist sie nicht. Denn in aller Regel hängt von dieser Frage auch ganz stark ab, ja, wenn ich am Anfang eines Weges stehe, vielleicht auch am Anfang eines Jahres, woran ich mich orientiere, davon hängt auch zum großen Teil ab sicherlich, wo ich am Ende lande. Am Ende der Reise, wenn ich zurückblicke, am Ende eines Abschnitts, Lebensabschnitts. Und im heutigen Predigttext wird uns diese Frage nach der Orientierung ganz ungewohnt, ganz anders gestellt. Ich habe rausgesucht für die Predigt Johannes 10, Jesus, der gute Hirte. Und ich möchte uns zu Beginn der Predigt diesen Text, die Verse 1 bis 11, einmal vorlesen. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Amen, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf. Und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit dieser Rätselrede sagen wollte. Ist doch beruhigend, oder? Dass auch den Leuten das damals so ging manchmal, dass sie das nicht ganz verstanden haben. Vers 7. Deshalb fuhr Jesus fort. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein spannender Text, ein nicht ganz leicht zu verstehender Text, würde ich sagen, an manchen Stellen. Jesus hält hier eine Rede in Johannes 10, nachdem er im Kapitel vorher eine spannende Begegnung mit einem blinden Mann hatte. Er hat diesen Mann geheilt und daraufhin ist der Mann voller Freude, ja, hat er sich den Menschen gezeigt als geheilter Mann und auch den Pharisäern und Schriftgelehrten, den religiösen Führern. Doch die waren gar nicht so glücklich wie er darüber und konnten damit nichts anfangen. Sie haben ihn im Prinzip, ja, haben das nicht anerkannt und haben sich darüber geärgert. Und am Ende des Kapitels vorher kommt dann dieser Mann nochmal zu Jesus und berichtet ihm davon. Und Jesus sieht diesen Mann an und freut sich darüber mit ihm gemeinsam, was ihm passiert ist. Und im Anschluss daran hält Jesus diese Rede. Also, was meint Jesus mit dieser Rede? Nun, erstmal muss ich dazu sagen, dieses ganze Bild von Schafhirten und Schafen und Viehzucht und alles, das war für die Menschen damals noch viel natürlicher, gegenwärtiger, allgegenwärtiger als für uns heutzutage, für die wir das oft häufig an einige wenige Leute delegieren, die sich darum kümmern. Ich glaube, Andreas ist heute nicht da, der kennt sich damit ja auch gut aus, aber nicht mit Schafen, aber... Für die Menschen damals war das gegenwärtig. Hirte war ein ganz normaler, selbstverständlicher Job, den viele Menschen hatten. Schafe waren überall um sie herum. Und wenn ich an Hirten denke, dann habe ich oft so ein idyllisches Bild vor Augen, das ungefähr so aussieht. So, also ein Job, der irgendwie an der frischen Luft ist, mit viel Sonne. Man kommt viel in Bewegung und geht da gemütlich mit seinen Schafen umher und so. Und ist alles eigentlich ganz nett und schön. Und ja, ich denke, mit der Realität eines Hirtenlebens hat das wenig zu tun, gelinde gesagt. Wenn ich auch an Hirten denke, die vor 2000 Jahren im Nahen Osten gelebt haben, für sie war erstmal der entscheidende Unterschied, sie haben eigentlich Tag und Nacht mit ihren Schafen zusammengelebt. Sie sind da nicht irgendwann einfach, ja, haben sie die Schafe weggesperrt und haben sich in ihr gemütliches Haus gelegt. Hirten waren in der Regel Nomaden, sie sind mit ihren Schafen umhergezogen, immer auf der Suche nach neuem Weideland. Und eine wesentliche Aufgabe von Hirten war es, nachts die Schafe zu verteidigen gegen einmal Diebe und Räuber, wie wir das im Text gehört haben, aber auch gegen wilde Tiere. Und das wird auch in der Bibel teilweise beschrieben, wenn König David als Hirte auf seine Schafe aufpasst und gegen wilde Tiere kämpfen muss. Das war eine ganz existenzielle und alltägliche Bedrohung. Und der Hirte hatte eben diese Aufgabe, diese Bedrohung fernzuhalten von den Schafen. Irgendwann hat man dann angefangen, damit die Hirten auch mal irgendwie zu ihrem Schlaf kommen und so ummauerte Schafställe, Zäune zu bauen, wo dann der Hirte nachts dann tatsächlich auch mal die Schafe abgeben konnte und ein anderer Türhüter sozusagen auf die Schafe aufgepasst hat. Und dann am nächsten Morgen geht der Hirte wieder zu seinen Schafen hin und weil er tatsächlich ja Tag und Nacht eigentlich mit den Schafen zusammen ist, und das kann man bis heute so beobachten, gerade im Nahen Osten, bei Hirten. Dann geht der Hirte morgens an diesen Schafstall heran, ruft seine Schafe, ob mit Namen oder nicht, das ist, glaube ich, relativ egal, aber er ruft seine Schafe, lässt seine Stimme erklingen und nach kommen die Schafe, die zu ihm gehören und seine Stimme kennen, aus dem Schafstall heraus und er zieht vor ihnen her auf der Suche nach dem nächsten guten Weideplatz. Doch so viel dazu, warum aber benutzt Jesus dieses Bild hier? Was hat das in dieser Situation zu tun? Eben diese Geschichte mit dem blinden Mann und die religiösen Führer, die diese Heilung nicht anerkennen wollten, die den Mann ausgestoßen haben. Das Bild von Hirten und Schafen finden wir an verschiedenen Stellen, auch in der Bibel, aber auch in der ganzen Antike. Dort ist es ein Bild für das Verhältnis von Herrschern und ihren Untertanen, von einem Volk zu seinem Anführer. Und dabei gleich vorausgesagt, ein Schaf war damals nicht so negativ behaftet, wie das für uns heute ist. Also wenn jemand zu mir sagt, du Schaf, irgendwie finde ich das jetzt keinen schönen Ausdruck für mich, keine schöne Bezeichnung. für die Menschen damals war das ein Bild eigentlich von dem idealen Bürger, kann man sagen. Denn Schafe sind treu, Schafe stellen nicht so viele Widerworte, Schafe sind relativ leicht zufriedenzustellen und begehren auch nicht großartig auf. So, und das war damals ein Bild, wie man sich so einen ordentlichen Bürger so vorgestellt hat. Und deshalb war das eigentlich für die Menschen ein gutes Bild, um sich zu beschreiben und auch ihr Verhältnis zu ihren Hirten. Für mich kommt dabei noch was Tieferes und Stärkeres zum Ausdruck, weswegen ich auch dieses Bild vom Schaf auch irgendwie für mich, für uns passend finde, denn Schafe sind zutiefst abhängig. Schafe sind an vielen Stellen alleine aufgeschmissen. Und wir können das vielleicht in unserem Leben ganz gut uns immer wieder für eine Zeit verdrängen. Wir können uns das ganz gut vormachen. Wir hätten unser Leben so komplett in der Hand und können immer genau steuern, wie es mit uns weitergeht. Aber ehrlich gesagt, an den entscheidenden Stellen in unserem Leben, da erleben wir es doch eigentlich immer wieder, dass wir auch sehr abhängig sind, dass wir die entscheidenden Dinge, die wir zum Beispiel haben und die Beziehung nicht uns selbst verdanken, sondern dass sie uns von außen zugekommen sind. Und das, finde ich, wird an diesem Bild von diesem Schaf ganz hervorragend deutlich. Wir Menschen sind auch abhängig. Und wir brauchen jemanden deshalb, der uns schützt, der uns auf guten Wegen leitet, dem wir vertrauen können, der uns sagt, wo es lang geht. Für die Menschen in der Antike war es klar, wer das ist, von wem sie das zu erwarten hatten. Diesen Schutz, diese Führung, das waren ihre Herrscher, ihre Könige, ihre Anführer. Das waren doch die, die den Plan haben mussten, die sagen mussten, wo es hingeht. Und ein bisschen ist es vielleicht heute manchmal für uns auch noch so. Also auch wenn wir unseren Politikern und unseren einflussreichen Menschen jetzt nicht immer so ein Grundvertrauen entgegenbringen, ich zumindest nicht, dann ist es doch so, dass ich insgeheim immer wieder hoffe, ich hoffe doch, die haben das eigentlich im Blick, das Ganze, das große Ganze irgendwie, und haben so eine grobe Ahnung davon, wo es auch mit unserem Land und mit dieser Welt so hingehen soll. Auch wenn ich vieles nicht so teile an Entscheidungen und so, also hoffe ich doch trotzdem, dass da so im Groben und Ganzen ein Plan dahinter steckt und die Leute wissen, was sie machen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Gedanken. Aber auf der anderen Seite ist da ja auch immer wieder dieser Fall der Enttäuschung. Wenn ich dann schaue, was wirklich für Entscheidungen kommen, wie manches sich entwickelt. Manches wird sicherlich besser, aber an vielen Stellen erleben wir auch, dass nach wie vor die Schwachen irgendwie hinten rüberfallen oder an verschiedenen Stellen irgendwie mehr Schadensbegrenzung betrieben wird, als dass mutige Entscheidungen getroffen werden. Und diese Erfahrung spiegelt sich meines Erachtens schon in diesem Text wieder, wenn Jesus mit sehr harten Worten sagt, alle, die vor ihm gekommen sind, und damit meint er eben vor allem diejenigen in Machtpositionen, all diese Menschen sind Diebe und Räuber, sagt er. Harte Worte. Aber wen meint Jesus genau damit? Lasst uns da nochmal reingucken. Für die Menschen damals, zu Jesus Zeiten, sind da zuerst die Römer, die römische Besatzungsmacht. Der Kaiser, der sich als den sieht, der den Frieden bringt, der aber auch gleichzeitig Unterwerfung fordert, radikale Unterwerfung. Diesem Kaiser geht es sicherlich nicht wirklich um das Wohlergehen seiner Untertanen. Und die Frage, ob er wirklich Frieden bringt, das hängt davon ab, auf welcher Seite des Schwertes man sich befindet. Denn der Frieden, den der Kaiser brachte, der war mit Gewalt. Der kam mit Gewalt. Dann war da der jüdische König für die Menschen, der im Auftrag der Römer verwaltete, das Land verwaltete. Für ihn ging es meistens vor allem darum, seine Chancen mit den Römern zu nutzen, Chancen auszutarieren, Gelegenheiten zu nutzen. Auch ihm ging es sicherlich nicht so richtig um das Wohlergehen seiner Untertanen immer wieder, sondern an vielen Stellen auch einfach um sein eigenes Dasein. Und zuletzt, darauf habe ich schon vorhin angesprochen, waren da für die Menschen auch die religiösen Führer, Darauf wird auch im Alten Testament angespielt, zum Beispiel im Buch Hesekiel in dem Bild von Hirten und Schafen, wo Gott sagt, all die Hirten, die ich über mein Volk eingesetzt habe, die Könige und die religiösen Führer, die haben letztlich immer ihr eigenes Interesse gesucht. Die haben meine Schafe nicht so geweidet, wie ich das gerne wollte. Und so erleben wir das auch hier. Ich habe eben von diesem Beispiel mit den Blinden erzählt. Die religiösen Führer sind an der Stelle so sehr an dem interessiert, ihre Position zu stärken und sich gegenüber Jesus abzugrenzen, dass sie sich gar nicht freuen können mit dem blinden Mann, der geheilt worden ist. Und so sind wir Menschen ja an vielen Stellen. Wenn uns etwas so unangenehm auf die Pelle rückt, dann grenzen wir uns ab. Also, römische Kaiser, israelische Vasallen und jüdische Pharisäer, sie alle sollen nichts anderes als Diebe und Räuber sein. Nach wie vor, ganz schön harte Worte, aber so kommen sie bei den Menschen auch an, denn am Ende des Kapitels 10 wollen die Menschen Jesus steinigen für das, was er gesagt hat. Also offensichtlich war ihnen sehr bewusst, wen Jesus damit anspricht und wen er da vor Augen hat. Also all diese Menschen, all diese Anführer können die Hilfe wohl nicht bringen. Und dann ist da noch dieser arme Rabbi, Jesus, der sich selbst als den einzig guten Hirten bezeichnet. Ich bin der gute Hirte, sagte er. Man könnte fast meinen, da ist wieder so einer mehr, wieder so ein Anführer mehr, wieder so ein Donald Trump, der sich für den Allergrößten hält und sagt, alle anderen haben nur Stuss gemacht, jetzt komme ich und mach's richtig. Könnte man ja meinen, wenn man diese Worte liest. Ein neuer Anführer, der sich wieder maßlos selbst überschätzt. Doch auf den zweiten Blick, finde ich, klingen die Worte von Jesus wieder ganz anders. Wenn er sagt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Da ist ein Vertrauensverhältnis da. Oder ein guter Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich weiß nicht, welcher Anführer wirklich bereit ist, für seine Leute das Leben zu lassen. Das sind sicherlich die wenigsten. Ich denke, so spricht keiner, der nur seinen eigenen Stand sichern möchte, dem es nur um sich selber geht. Jesus grenzt sich deutlich ab von den übrigen Hirten, von den Herrschern dieser Welt. Und sein Verhältnis zu den Schafen ist von Vertrauen geprägt. Davon, dass sie seine Stimme unter allen anderen erkennen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, man kann das auch heutzutage noch teilweise mal bei Hirten beobachten, wenn sie wirklich mit den Schafen zusammenleben, dass die Schafe diese Stimme einfach kennen von der engen Beziehung, von der engen Begegnung, die sie haben immer wieder. Anders sind die Diebe, die über die Mauern steigen. Sie, wer über die Mauer steigt in der Nacht, der hat in der Regel nichts Gutes im Sinn. Der will die Schafe stehlen, töten und für seine Zwecke gebrauchen. So, jetzt für einen Moment, um mal von diesem Bild wegzugehen, will ich dich fragen, wenn du an diese Diebe denkst, die über die Mauer steigen, was ist vielleicht in deinem Leben? Sind diese Diebe, wir gebrauchen das ja auch manchmal metaphorisch, etwas ist ein Zeitfresser, ein Zeitdieb vielleicht. Also was sind die Dinge, die Situationen in deinem Leben, die dir nicht gut tun? Hier ist davon die Rede, dass der Dieb stiehlt, dass er töten will und die Schafe gebrauchen will für seine Zwecke. Das können verschiedenste Situationen sein. Vielleicht erlebst du das auf der Arbeit, dass sich einfach nur ein Hammerprojekt in das nächste reiht und du merkst gar nicht, wie die Verantwortung dich erdrücken und dir die Luft zum Atmen nehmen. Bis dahin vielleicht, dass du an manchen Stellen dann nicht mehr schlafen kannst vor lauter Sorge. Und dann sehe ich da auf der anderen Seite diesen Jesus, der mich, der dich anguckt und sagt, ich bin gekommen, um dir Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Ich bin an dir interessiert, egal ob du alles schaffst, ob du das Projekt immer rechtzeitig fertig kriegst oder nicht. Das spricht uns Jesus auch heute Morgen zu. Oder vielleicht erlebst du das an ganz anderen Stellen. Vielleicht erlebst du das auch in der Familie, dass du an manchen Stellen das Gefühl hast, du erfüllst nur noch eine Rolle. Und irgendwas ist immer zu erledigen. Und man kommt gar nicht dazu, sich mal zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade oder so, weil eigentlich nur eine Sache sich an die nächste reiht. Und wieder, da ist Jesus und sagt, ich bin gekommen, um dir Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich habe noch ein krasseres Beispiel, was mich sehr angesprochen hat, was Christen in China betrifft. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in China ist die christliche Kirche in den letzten Jahren und Jahrzehnten so gewachsen wie an kaum einem anderen Ort auf dieser Erde. Und es hat schon viel Spekulation darum gegeben, was der Grund dafür ist, warum die Kirche da so wächst, warum Millionen Menschen zum Glauben kommen, Millionen Chinesen und sich taufen lassen. Und das zum Beispiel hier bei uns eigentlich nicht so ist in der Regel. China hat ja in den vergangenen Jahrzehnten viele Umbrüche erlebt. Nach Jahren der Unsicherheit zwischen kommunistischer Revolution und Bürgerkrieg und Kulturrevolution bis hin zur jetzt kapitalistischen Wirtschaftsordnung an vielen Stellen, war es für einen Chinesen eigentlich in den letzten, in der Zeit nie sicher, ob ihn die Gesellschaft morgen noch als wertvoll ansehen würde oder nicht, ob sie ihm eine Daseinsberechtigung weiterhin zuspricht. Und deshalb ist es war einfach so, dass je nachdem, welches System gerade an der Macht ist oder so, haben immer andere Dinge gezählt, bis hin, dass teilweise es nur darum ging, die richtigen Parolen aufzusagen und inzwischen es so ist, dass eigentlich hauptsächlich die Leistung zählt dafür, ob ein Mensch noch in dieser Gesellschaft einen Platz bekommt, einen Platz verdient hat oder nicht. Und deshalb ist es so, dass sich viele Menschen dumm und dämlich arbeiten, nein, nicht dumm und dämlich, das ist ein blöder Ausdruck, aber kaputt arbeiten, um einfach sich diesen Platz im System, in der Gesellschaft noch zu verdienen. Und vielleicht kann man es deshalb verstehen, warum für viele, viele Menschen, für viele Chinesen diese Botschaft von diesem Gott, von diesem Jesus, der dasteht und sagt, ich bin der gute Hirte, ich will dein Bestes, ich will dir Leben bringen. Für mich zählt nicht das, was du leistest. Für mich hast du einen Platz, unabhängig von dem, was du alles schaffen kannst und was du bringst. Vielleicht ist deshalb verständlich, warum diese Aussagen für viele, viele Chinesen fast zu schön klingen, um wahr zu sein. Und warum sie deshalb zum Glauben kommen an diesen Jesus. Und sie erleben das dann in ihren Gemeinschaften, in ihren Hausgemeinden, dass sie dort auf einmal nicht mehr nur eine Nummer im System sind, einer von vielen, sondern dass sie gemeinsam als Kinder Gottes und als seine Geliebte zusammenkommen. Dass sie dort zählen, unabhängig von ihrer Position, von ihrer Herkunft, von ihrer Sippe, von ihrer Familie. Dass sie als Christengemeinschaft vor diesem Gott stehen. Mir ist noch eine Geschichte zu diesem Thema zu Ohren gekommen, die ich ganz spannend fand, von einem ehemaligen Lehrer an unserer Hochschule. Und dieser Lehrer, der hat über viele Jahre hinweg Israelreisen organisiert. Und ich hatte ja vorhin schon vieles über diesen Beruf des Schafhirten gesagt, aber ein weiterer Unterschied zwischen dem, was wir hier so kennen in Bezug auf Hirten und was man in Israel so kennt, ist, dass wir sind es ja gewohnt, dass Hirten oft hinter den Schafen herlaufen mit Schäferhunden und mit einem Stock und die Schafe so vorantreiben, immer weiter, um die Schafe dorthin zu bekommen, wo sie hin sollen und so. Und wenn man nach Israel fährt, ist es aber in der Regel anders, dass der Hirte tatsächlich vor den Schafen wegläuft und die Schafe ihm folgen, wie das eben auch in diesem Bibeltext, den wir gehört haben, der Fall ist. Nun war es so, dass dieser Lehrer von unserer Hochschule mal wieder auf eine Israel-Reise war. Sie sind im Reisebus gefahren und er hat mit völliger Freude und Überzeugung davon erzählt, dass man das ja auch heute noch in Israel beobachten kann, wie die Hirten vor den Schafen weglaufen mit dem Stock und die Schafe folgen ihm hinterher ganz bereitwillig und so. Und dass das ja so ein tolles Bild ist, was auch Jesus in in diesem Johannesevangelium benutzt und so. Und dann fährt die Reisegruppe auf einmal tatsächlich an einer Schafherde vorbei. Sie gucken alle raus und sehen auf einmal, dass hinter der Schafherde ein Mann mit erhobenem Stock hinterherläuft und die Schafe versucht, in den Stall reinzutreiben, und die Schafe hören nicht und so, und er wird ganz fuchsig. Und der Reiseleiter überlegt sich kurz, was er jetzt macht, weil jetzt hat seine Geschichte nicht so funktioniert irgendwie. Das, was er denen erzählt hat, scheint ja nicht so zu klappen. Also lässt er den Bus anhalten, steigt aus, fragt kurz nach, was es damit auf sich hat, und kommt danach wieder in den Bus zurück. Und es hatte sich dann rausgestellt, dass das nicht der Hirte war, sondern der Metzger. Ja, so kann es aber manchmal gehen. Dass man sehr schnell den Hirten und den Metzger verwechselt. Und deshalb die Moral aus dieser Geschichte. Wenn du an Jesus denkst, verwechsel ihn nicht mit dem Metzger. Ja? Also es gibt viele Situationen in deinem Leben oder so, viele Menschen, die Erwartungen an dich haben, die alles Mögliche von dir fordern wollen, die dich immer nur weiter vorantreiben wollen in die nächste Extremsituation. Das ist nicht Jesus. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Ich bin gekommen, um dir Leben zu bringen. Ja, und jetzt bleibt auch die Frage übrig, was soll das jetzt praktisch für uns heißen? Diese ganzen Dinge, die ich eben auch gesagt habe über Jesus, über sein Wesen, über das, wie er uns sieht, wie er mit uns umgeht. Ich kann dir nicht genau sagen, was das für dich heißt, aber ich finde es immer einen guten ersten Schritt, wenn du erstmal schaust, dich mal hinsetzt und überhaupt wahrnimmst, was sind da alles für Stimmen? Dieses Bild von den Stimmen gebraucht ja Jesus auch hier. Meine Schafe kennen meine Stimme. Was sind da sonst noch so für Stimmen, für Erwartungen, für Menschen vielleicht, die alles Mögliche von mir wollen, von mir fordern? Was ist da so alles? Und manchmal schafft man das in der Hektik des Alltags gar nicht, sich da mal hinzusetzen und die Ruhe dazu zu finden, denn ohne Ruhe geht es meistens nicht. Dann ist es vielleicht gut, auch sich jemanden zu suchen, einen Freund oder Partner oder auch Seelsorge, um gemeinsam zu schauen, was sind da eigentlich alles für Dinge, die alles Mögliche von mir fordern, was sind da für Erwartungen. Das Zweite ist für mich, auf die Stimme Jesus zu hören unter all diesen. Das klingt jetzt ganz schön schwer vielleicht, gerade weil uns oft so viele Stimmen oder Erwartungen oder was auch immer umgeben. Aber schau mal, was für dich ein Weg ist, wie du diese Stimme wirklich hören kannst. Ob das für dich das Lesen in der Bibel ist oder Gespräche im Hauskreis. Ob das für dich ein Gottesdienst ist oder manchmal einfach ein Spaziergang in der Natur. Aber wichtig ist, dass wir immer wieder diese Stimme hören, uns dieser Stimme aussetzen, denn wenn wir das nicht tun, dann werden sich die anderen Stimmen immer wieder in den Vordergrund drängen, denn sie sind oft lauter und leichter zu hören. Deshalb dieses zweite, hör auf die Stimme Jesu, und wieder, wenn es alleine zu schwierig ist, dann versucht es mit anderen zusammen. Wir haben ja auch immer dieses Angebot in der Gemeinde, dass man hörendes Gebet in Anspruch nehmen kann. Das kann für manche auch eine Hilfe sein, sich da einen Termin zu machen und mal wieder die Stimme Jesu auf andere Weise zu hören, von anderen Menschen. Und drittens, eine Sache, die ich vielleicht mit Vorsicht sage, aber ich möchte sie doch sagen. Vielleicht erlebst du, wenn du dich mal hinsetzt und diese Dinge wahrnimmst, dass es einfach Situationen in deinem Leben gibt oder Muster oder irgendetwas, was das einfach immer weiter befördert, auch dass du dich nur noch getrieben fühlst, dass du gar nicht mehr zur Ruhe kommen kannst, dass du diese Stimme nicht mehr hören kannst. Und dann kann es auch sein, dass es notwendig ist, Situationen ja mal anzugehen und zu ändern, sich zu fragen, vielleicht im Gespräch mit anderen, ob es Dinge gibt, die geändert werden müssen. Vielleicht ist dieses neue Jahr genau die Chance dazu, das mal wieder zu tun, sich zu fragen, ist das noch alles gut so oder müssen da Dinge konkret geändert werden, damit ich diese Stimme wieder besser hören kann, diese Stimme Jesu und diese Ruhe wieder finden kann. Das sind einige Vorschläge, aber letztlich geht es mir darum, dir heute zu sagen, wer dieser Jesus ist. Er ist der gute Hirte. Er ist der, der dein Bestes möchte. Und Jesus bricht dann irgendwann mit diesem Bild vom Hirten. Vieles kann man tatsächlich ja so beobachten bei Hirten, von dem, was er gesagt hat. Aber dann sagt er auf einmal, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und ich weiß nicht, was du so, ob du Hirten kennst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Hirten gibt wieder, die bereit sind, wirklich für ihre Schafe zu sterben, ihr Leben zu lassen, um ihre Schafe zu beschützen. Denn letztlich geht es ja doch um eine wirtschaftliche Beziehung da zwischen Hirten und Schafen. Aber Jesus hat es wirklich gemacht. Er ist bis zum Äußersten gegangen, um seinen Schafen das Leben zu geben. Bis dahin, dass er ihnen ewiges Leben gibt dadurch. Und über eine Sache aus dem Text habe ich bis jetzt noch nicht gesprochen. Das ist dieses Wort von Jesus, ich bin die Tür. Und für mich war das gar nicht so leicht, über dieses Wort auch zu predigen, weil einerseits kenne ich diesen Vers sehr gut, andererseits finde ich ihn auch sehr schwierig zu verstehen, aber letztlich ist er vielleicht so einfach, wie er sich auch anhört, dass Jesus sagt, ich bin der Weg in den Schafstall hinein. Und der Schafstall heißt der Weg zu Gottes Volk, dazuzugehören und damit Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und das spricht Jesus auch dir heute Morgen zu. Ich bin die Tür und diese Tür steht offen. Und vielleicht bist du da auch noch nie durchgegangen. Vielleicht sitzt du heute hier und merkst, oh, mit diesem Jesus kenne ich noch gar nicht, da kann ich noch gar nicht so viel mit anfangen. Dann ist es heute eine Ermutigung von mir, dass ich sage, versuch das doch mal, da durchzugehen. Seine Tür steht offen und wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann heißt das nicht nur, ich bin ein Mittel, um irgendwo hinzukommen, sondern es geht wirklich um Jesus selbst. In Jesus begegnen wir Gott. Er selbst ist die Tür, er ist auch der gute Hirte. Und nachher im Abendmahl wird auch so eine Chance sein, diesen Hirten auf neue Art zu begegnen, neu zu sagen, ich möchte diese Stimme hören und zu erwarten, dass Jesus sich selbst auch dir schenkt, wieder neu, im Geist, in seinem Geist. Amen.